Achso, wir müssen nur bis hier.
Ja.
Gut.
November 2025. Ich bin im Jüdischen Museum in München, zusammen mit Maja Jakubait. Sie ist damals noch wissenschaftliche Volontärin am Münchner Stadtmuseum.
Also wir sind jetzt in der Ausstellung Die dritte Generation, der Holocaust im familiären Gedächtnis im Jüdischen Museum, also in unserer Schwesterninstitution.
Das Jüdische Museum München ist, genau wie das Münchner Stadtmuseum, eine städtische Institution. In der Ausstellung, die wir hier besuchen, gibt es eine Vitrine mit Silbergegenständen, die jüdische Familien während der NS-Diktatur zwangsweise abgeben mussten. Alles, was hier ausgestellt ist, wurde bereits restituiert, also an die ErbInnen der ursprünglichen EigentümerInnen zurückgegeben.
Also wir sehen ja hier eine ganze Wand mit verschiedenen Silberobjekten und mit Zitaten von Nachfahren, die sich dazu äußern, welche Bedeutung diese Restitutionen für sie hatten.
Ich finde das ja auch sehr schön. Ich sage, das muss in München bleiben, das ist sein Zuhause. Warum sollten wir es woanders hinbringen? Es ist dort, wo es hingehört.
Ja.
Das ist schön.
Unter den Objekten in der Vitrine sind Kerzenständer, Silberleuchter und auch ein Gegenstand, den wir aus diesem Podcast bereits kennen.
Ja, und jetzt sehen wir den Schlüsselhaken. Den silbernen Schlüsselhaken aus dem ehemaligen Besitz von Hugo David Brandeis, der hier sehr schön in der Vitrine hängt, zusammen mit verschiedenen anderen Silberobjekten.
Hugo Brandeis war der Münchner Kaufmann, der 1940 mit seiner Frau Clara nach New York emigrieren musste. Ihre Geschichte haben wir in Folge 3 ausführlich erzählt. Falls Sie die ersten Folgen dieses Podcasts noch nicht gehört habt, fangt am besten am Anfang an. Aber zurück zum Schlüsselhaken.
Und wie kommt es, dass der jetzt im Museum hängt?
Ja, also der Schlüsselhaken wurde vom Münchner Stadtmuseum an die Nachfahren nach Hugo Brandeis zurückgegeben. Und die haben sich entschieden, diesen an das Jüdische Museum zu schenken.
Zu den Nachfahren von Hugo Brandeis gehört auch Noa, die junge israelische Studentin, die wir in der letzten Folge kennengelernt haben.
Für mich war es sofort klar. Ich habe zu meinem Vater gesagt, dass ich es am respektvollsten finde, es dahin zurückzugeben, wo es hingehört.
Ende der 1930er Jahre wurden jüdischen Familien im Nationalsozialismus nicht nur ihre Berufe, ihre Wohnungen und ihre Existenzen genommen, sondern sogar auch ihr Silber, ihr Schmuck, ihr Besteck, ihre Alltagsgegenstände, ihre Würde. Heute versucht Regina Prinz, den betroffenen Familien ein Stück dieser Würde zurückzugeben. Sie studiert die Inventarlisten des Münchner Stadtmuseums und erforscht die Herkunft der Sammlungsstücke. Dieser Podcast ist also auch Teil einer Aufarbeitung. Das Museum stellt sich seiner Vergangenheit und seiner Schuld. Kein Sammlungsstück soll mehr unrechtmäßig hier sein. Sie sollen restituiert, also zurückgegeben werden. In dieser Folge sprechen wir über die Entscheidungen, die ErbInnen bei einer Restitution treffen müssen. Was soll mit einem Gegenstand passieren, der zwar kaum materiellen, aber dafür umso mehr emotionalen und historischen Wert hat? Und wir schauen uns an, wie die Silberobjekte nach über 80 Jahren für ihre weitere Reise vorbereitet werden. Ich bin Anna Scholz, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin. Und das ist Zeitschleifen – The Restitution Files – ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Hier nehmen wir euch mit auf eine Reise. Von den 1930er Jahren bis ins Heute. Von München über die USA und Brasilien bis nach Israel. Auf der Suche nach den ErbInnen des Silbers. Und nach später Gerechtigkeit.
Zeitschleifen. The Restitution Files. Ein Podcast des Münchner Stadtmuseums.
In der dritten und vierten Folge haben wir die Suche nach ErbInnen von zwei Sammlungsstücken des Münchner Stadtmuseums begleitet. Von einem Schlüsselhaken, der von Hugo Brandeis damals im städtischen Leihamt abgegeben werden musste, und einem Set von 12 Kaffeelöffeln, die einst in der Besteckschublade des Arztes Dr. Eugen Meyer lagen. Der Historiker und Ahnenforscher Marius Wittke hat uns bereits erklärt, wie kompliziert es war, die heute erbberechtigten Personen zu finden. Und in den meisten Fällen des Silberprojektes war es auch so, dass es gleich mehrere erbberechtigte Personen gab.
Vor allem sind auch die untereinander teilweise nicht miteinander bekannt gewesen. Das heißt, durch uns gab es erst, ich nenne es jetzt mal so eine Family Reunion. Und die mussten dann natürlich auch über den Globus verteilt noch miteinander sich abstimmen in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Zeitzonen. Das dauert und man hat natürlich auch zu unbekannten Leuten nicht sofort ein vertrautes Verhältnis. Das verstehen wir auch total.
Diese sich unbekannten Menschen mussten dann gemeinsam entscheiden, was mit ihrem Erbstück, von dem sie ja auch gerade erst erfahren hatten, passieren sollte.
Kam es da auch mal zu Konflikten, was ihr so mitbekommen habt, wenn es mehrere auf einer Ebene gab?
Also das ist zum Glück nicht Teil von uns. Das müssen die untereinander ausdiskutieren. Viele sind sich schnell einig gewesen. Manche haben ein bisschen länger gebraucht, mussten diskutieren.
Die Familien hatten verschiedene Optionen. Behalten, verkaufen oder an ein Museum oder eine Institution stiften. Und darüber habe ich auch mit Maja gesprochen, als wir die Ausstellung im Jüdischen Museum München besucht haben.
Die Familien entscheiden sich ja ganz unterschiedlich, ob sie das Objekt zu sich nach Hause holen wollen. Aber es sind doch viele Familien, die uns fragen, ja, wie können wir die Geschichte erzählen? Das ist so wichtig und das gehört zur Geschichte Münchens.
Im Jüdischen Museum erzählen aber nicht nur die Objekte selbst ihre Geschichten, sondern auch Zitate von ErbInnen, von denen ich eben schon eines vorgelesen habe.
Und sind die Zitate, sind die extra anonym gehalten, die wir hier so sehen?
Ja, dafür haben sich die Kuratorinnen entschieden, weil sie eigentlich auch so viel mehr aussagen als nur vielleicht für eine spezifische Person, dass sie eigentlich auch allgemein gesprochen werden können.
Und auch wenn sie anonym abgedruckt sind, bei einem Zitat werde ich hellhörig. Denn diese Geschichte kommt mir bekannt vor.
Es ist wie eine Art Kreislauf. Meine Familie war hier, musste nach Brasilien fliehen, wo ich geboren wurde. Dann nach Israel auswandern und schließlich kam ich hierher zurück, um zu verstehen, was vorher hier war.
Das klingt doch sehr wie die Geschichte von Noahs Vater. Seine Oma, Klärchen, war die Tochter der Schwester von Hugo Brandeis, die während des Zweiten Weltkriegs nach Brasilien emigriert ist. Ende der 1960er Jahre zieht die Familie schließlich nochmal um nach Israel. So hat es uns auch Noah erzählt.
Till Rebecca, contact me.
Bevor Rebecca mich kontaktierte, wusste ich von meinen Großeltern. Ich wusste von Klärchens Eltern. Ich kannte die Geschichte, dass sie rechtzeitig aus Deutschland geflohen waren und es bis nach Brasilien geschafft hatten.
Noah und ihre Familie entscheiden sich dann dafür, den Schlüsselhaken im Jüdischen Museum auszustellen.
Dieses Objekt hat, obwohl es klein ist, eine große Bedeutung. Und ich bin auch froh, dass es für uns alle sofort klar war. Es war einfach allen klar, dass wir das Silberobjekt dem Museum schenken müssen.
Sie wollen damit auch zeigen, wir sind noch da.
And there's like the importance.
Es ist für die nächste Generation wichtig zu sehen, dass sie, obwohl sie nicht in Deutschland geblieben sind, ihr Leben so gut wie möglich leben wollten. Und sie lebten weiter und entschieden sich für das Leben, obwohl die Geschichte der Vergangenheit sehr, sehr hart und sehr traurig ist. Aber es ist so, als würde man sagen, wir waren vorher hier, wir sind jetzt hier.
We were here before. We are here now.
Im Herbst 2024 reist Noah mit ihrem Vater nach München, um an einer Veranstaltung des Münchner Stadtmuseums teilzunehmen. Munich Roots heißt die und wir werden euch in der nächsten Folge noch mehr darüber erzählen. Diese Reise macht für die beiden auf jeden Fall nochmal greifbarer, dass ihre Familiengeschichte in München ihre Wurzeln hat. Denn sie besuchen dabei unter anderem das Grab von Noahs Ur-Ur-Opa, dem Schwager von Hugo Brandeis.
And when we were in Munich itself in November 24, we went.
Und als wir im November 2024 in München waren, haben wir sein Grab besucht. Es ist natürlich traurig, aber es ist auch beeindruckend, weil man irgendwie spürt, dass dort früher Leben war, vor dieser ganzen dunklen und traurigen Zeit in der Geschichte.
Für Noah und ihre Familie ist der Schlüsselhaken ihres Vorfahrens also irgendwie ein Symbol des Lebens. Eines Lebens, das die Nationalsozialisten auslöschen wollten. Doch das haben sie nicht geschafft. Noah, ihre Familie und der Schlüsselhaken sind immer noch hier. Und auch für Robert Meyer, dem Krebsforscher aus Harvard, haben die 12 Silberlöffel, die einst seinen Eltern gehörten, vor allem eine emotionale Bedeutung.
They probably are more symbolic than something of value.
Sie haben wahrscheinlich eher symbolischen Wert als einen materiellen. Meine Mutter hat mir vor Jahren erzählt, dass sie, bevor sie Ende 1939 Deutschland verließen, eine Truhe mit einigen Wertsachen gepackt hatten. Und sie haben eine Firma bezahlt, die diese Dinge wohl in Südfrankreich vergraben sollte. Und dann, nach dem Krieg, bekamen sie die Truhe schließlich zurück. Aber alle darin verstauten Dinge waren verschwunden oder von jemandem gestohlen worden. Es gab also, wenn man so will, den Versuch, einige Dinge zu bewahren.
Seine Eltern hatten bei ihrer Ausreise etwas Besteck und Alltagsgegenstände mitbringen können. Aber die Wertgegenstände, die sie in Frankreich vor dem Krieg schützen lassen wollten, wurden ihnen gestohlen. Und davon wusste Robert. Aber dass seine Eltern ihr Silber 1939 in München abgeben mussten, davon hatten sie ihm nie erzählt. Umso mehr berührt ihn die Restitution.
If the spoons had been tossed in the...
Wären die Löffel einfach in den Müll geworfen oder in eine Schublade gesteckt worden, hätte niemand etwas davon bemerkt. Ich hätte nichts davon gewusst. Es gab keine Dokumente, die darauf hingewiesen hätten. Aber die Tatsache, dass so viel Aufwand betrieben wurde, um sie zurückzugeben und mich zu finden, bedeutet mir viel.
Robert entscheidet sich vorerst dafür, dass die Löffel zu ihm zurückkehren sollen. Ob sie auch bei ihm bleiben, weiß er noch nicht.
Ich habe mich noch nicht wirklich entschieden.
Zunächst ist für ihn aber wichtig, die Löffel zu Hause zu haben. Denn sie sind auch eine Möglichkeit für seine Töchter und Enkelkinder, die Verbindung zu ihren Wurzeln zu vertiefen.
Sie bedeuten ihnen sehr viel, weil... ist eine Brücke baut. Sie kannten meine Eltern nicht, keiner von ihnen kannte sie. Es ist also eine Möglichkeit, eine Verbindung herzustellen. Eine Verbindung zwischen Familie und Tradition.
Und er zeigt sie Menschen aus seinem Umfeld, die eine ähnliche Biografie haben.
Wir zeigen sie den Leuten, vor allem bestimmten Menschen. Zum Beispiel dem Solobratschisten des Boston Symphony Orchestra, dessen Mutter im gleichen Alter wie meine Schwester war. Sie wurde 1930 in München geboren und wir haben ihm die Löffel gezeigt. Und es war für ihn sehr bewegend, so etwas zu sehen. Es ist mehr als nur ein Artefakt, es ist ein Symbol.
Vielleicht auch ein Symbol dafür, dass es ein Leben vor dem Grauen des Zweiten Weltkriegs gab, so wie Noah das empfindet. Und dann eben auch ein Leben danach, also ein Symbol des Überlebens. Zoomen wir an dieser Stelle mal kurz raus. In der Sammlung des Münchner Stadtmuseums befanden sich 2022 noch 140 Silberobjekte, die unrechtmäßig dort gelandet waren. Denn die NS-Diktatur hatte 1939 jüdische Personen dazu gezwungen, ihre Wertgegenstände im städtischen Leihamt abzugeben und das Museum hatte dann einige davon günstig angekauft. Die Provenienzforscherin Dr. Regina Prinz und ihr Team konnten inzwischen ErbInnen für fast alle der 140 Gegenstände ausfindig machen. Und diese ErbInnen dürfen dann selbst entscheiden, was mit dem Silber geschehen soll. Eine Familie entschloss sich zum Beispiel, ihre Erbstücke zu versteigern. Andere schenkten oder verkauften sie an Museen und viele holten die Gegenstände zu sich nach Hause. Und das ist dann auch für das Team des Münchner Stadtmuseums, das sich schon so lange mit dem Silber beschäftigt hat, eine aufregende Phase, erzählt Regina.
Man hat die auch eingepackt und sich dann auch im Grunde genommen verabschiedet davon. Es war schon speziell. Also das war schon immer ein Moment, wenn die dann da in der Verpackung verschwunden sind und man dann eben sich vorgestellt hat, wo sie dann landen.
Die Nachfahren der im Zweiten Weltkrieg emigrierten Jüdinnen und Juden leben heute auf der ganzen Welt verstreut. Noahs Familie zum Beispiel in Israel, Roberts in den USA. Und deswegen müssen natürlich auch die Silberobjekte häufig eine weite Reise antreten.
Es war auch sehr schön, dass ein Mitarbeiter des Museums vor 2 oder 3 Jahren an einem kalten Sonntagmorgen zu uns nach Hause kam und sie persönlich vorbeibrachte.
Ein Kollege aus dem Bayerischen Nationalmuseum hat die Löffel persönlich zur Familie Meyer nach Boston gebracht. Er hat zu der Zeit an einem ähnlichen Projekt gearbeitet und ist deswegen selbst auf USA-Reise gewesen. Und diese persönliche Lieferung und Übergabe war dem Team ein zentrales Anliegen im Projekt und konnte auch in fast allen Fällen umgesetzt werden. Nur ausnahmsweise machten sich Objekte auch per Post auf den Weg.
Und das sind dann auch schon die schönen Momente, wo man sagt, okay, ich mache es jetzt reisefertig, dass es gut versorgt ist in der Schachtel, dass es gut heile ankommt. Und toi toi ist auch bisher in allen Fällen so gewesen.
Das ist Monika Bartsch.
Ich bin seit 16 Jahren die Leitung der Restaurierungsabteilung im Münchner Stadtmuseum.
Monika kümmert sich nicht nur darum, dass die zu restituierenden Gegenstände gut gepolstert auf Reise gehen. Sie sorgt vor allem auch dafür, dass es ihnen bis zur Reise gut geht.
Und das ist eben unsere Aufgabe, dass wir uns darum kümmern, dass diesen Objekten, die wir eben aus bestimmten Gründen sammeln, dass denen nichts passiert, dass die keinem Verfall unterliegen, dass die erhalten bleiben für am besten viele, viele Generationen noch.
Monika wirkt wie eine umsichtige Person, die wirklich gut auf ihre Objekte aufpasst. Aber das macht sie natürlich nicht alleine, sondern sie hat eine Abteilung mit MitarbeiterInnen für jeweils eigene Fachbereiche. Restauratorin oder Restaurator ist heute ein akademischer Beruf. Im Studium belegt man dann Fächer wie Kunstgeschichte, Chemie, Physik und Materialkunde. Und am Ende spezialisiert man sich dann für einen Bereich. Am Münchner Stadtmuseum arbeiten zum Beispiel Textil-, Metall- und PapierrestauratorInnen. Und damit all diese Menschen ihre Objekte, egal ob es jetzt Silberlöffel oder Ölgemälde sind, so gut wie möglich schützen können, sind in einem Museum die Lagerungsbedingungen am wichtigsten.
Oder es ist, Klima wird unterschätzt. Jeder kennt das in einem Wohnzimmer. Man macht die Tür auf, das Klavier knackt. Und das sind so die Anzeichen, wo man einfach dann irgendwie, wo man Rückschlüsse ziehen könnte.
Und das gilt auch für das Silber.
Also das, was wir tun können an diesen Objekten, ist, dass wir natürlich in der Zeit, wo sie in unserem Besitz waren, dass wir da natürlich aufgepasst haben, dass es ihnen gut geht. Und dazu gehört auch, dass man zum Beispiel bei Silberobjekten, die allein durch die Umgebungsbedingungen, die was in der Luft drin ist, was normal in der Luft enthalten ist, läuft Silber an.
Und dann verfärbt es sich.
Das kennt jeder von zu Hause. Silberlöffel werden dunkel und hin und wieder werden sie geputzt oder mit sonstigen Hilfsmitteln wieder schön gemacht.
Aber während Monika und ihr Team bei alten Gemälden auch schon mal Farbschichten kitten oder retuschieren müssen, also dann quasi direkt ins Objekt eingreifen, machen sie das beim Silber ganz bewusst nicht. Denn Monika Bartsch und ihr Team haben ein Arbeitsmotto, das immer gelten soll.
Bei der Restaurierung ist immer so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Weil jede Zutat oder jede ist halt ein Eingriff in die Originalsubstanz.
Und das Silber soll eben möglichst nah an seinem ursprünglichen Zustand bleiben.
Und im Fall von einem Silberlöffel zum Beispiel ist es ja eine feste Verbindung mit dem Silber, dieses Schwärzen. Und wenn ich an die Oberfläche gehe, nehme ich immer einen Hauch des Silbers weg, was eigentlich zu diesem Löffel gehört.
Und zu den Silbergegenständen gehört noch etwas. Wir wissen ja schon, dass jedem Sammlungsstück im Münchner Stadtmuseum beim Einzug eine Inventarnummer zugeordnet wird. Und diese Nummer wurde damals manchmal auch direkt auf die Silberobjekte draufgeschrieben.
Aber auch diese Inventarnummern entfernen wir nicht, wenn wir die Objekte restituieren, weil wir haben mal beim einen oder anderen Besitzer nachgefragt, ob er das möchte. Und dann hat aber die Erfahrung eigentlich gelehrt, die wollen das gar nicht, sondern das ist für sie auch natürlich ein Geschichtsdokument.
Heute kann Monika nur noch dafür sorgen, dass dem Silber nichts weiter passiert. Und dafür ist es eben am wichtigsten, dass das Silber vor der Umgebungsluft geschützt ist. Denn die Gase in der Luft sorgen dafür, dass das Silber über die Zeit dunkel anläuft. Darüber haben wir eben schon gesprochen.
Das wollen wir ja vermeiden. Und darum gibt es einen speziell entwickelten Stoff, in den man diese Objekte einschlagen kann. Und dieser Stoff absorbiert diesen schädigen Stoff aus der Luft.
Dieser Stoff ist so dünn wie Filz und fühlt sich so ein bisschen wollig an. Er ist so weich, dass er keine Kratzer verursacht, wenn man ihn um das Silber wickelt.
Ab und zu muss der mal gewechselt werden, dann ist er gesättigt und dann muss man das Ganze wieder neu einwickeln.
Und wenn sich die zu restituierenden Silberobjekte dann auf die Reise machen, werden sie zunächst auch genau in diesen Stoff gewickelt. Und was dann folgt, klingt auch irgendwie wieder wie eine Wissenschaft für sich.
Meistens wird es noch eben, dass es stoßsicher ist, wird es noch in einer Archivschachtel, die also auch keine Schadgase ausdünstet, eingepackt. Und je nachdem dann, wie weit es reist oder nach Zielort auch mit dem Flugzeug geht, wird es dann meistens auch noch in eine bisschen klimapuffernde Folie, Luftpolsterfolie, kennt man vielleicht.
Und dann wird in diese Archivschachtel noch ein Schaumstoff gelegt.
Wenn wir dann für den Transport einpacken, kriegt das Ganze noch so ein, wie so ein kleines Inlet. Das heißt, wir haben, das ist auch ein bisschen dickeres Schaummaterial, wo wir dann auch Ausschnitte machen, wo wir es genau einpassen. Dann wird es mit Bändern festgebunden, dass wir es irgendwie, dass es nicht verrutscht während des Transportes.
Das Münchner Stadtmuseum hat in den letzten Jahren Silberobjekte in der ganzen Welt zurückgegeben. In Kürze wird sogar ein Paket nach Australien gehen. Für Monika Bartsch ist es jedes Mal ein Highlight.
Aber es ist auch ein gutes Gefühl, sie zurückzugeben. Also das denke ich jedes Mal beim Einpacken. Ihr sollt wieder dahin, wo ihr herkommt. Sie gehören uns nicht.
Und die Objekte, die entweder keine Erbinnen gefunden haben oder wo das Team noch auf der Suche ist, sollen es im Museum so gut wie möglich haben, sagt Monika.
Das sind dann Sachen, denen geht es bei uns gut und sie werden gewertschätzt und man kümmert sich um sie.
Die Rückkehr der Silbergegenstände bedeutet für die Familien, für Robert und für Noah sehr viel. In der nächsten und letzten Folge wollen wir aber auch darüber sprechen, warum diese Restitutionen auch für uns als Gesellschaft heute noch so wichtig sind. Warum macht es einen Unterschied, ob 12 Silberlöffel in einer Vitrine in München liegen oder bei ihrem Eigentümer in Boston?
Es ist unsere gesellschaftliche Pflicht, hier für Aufklärung zu sorgen, hier zu zeigen, wie Faschismus funktioniert, wie Totalitarismus funktioniert. Und daher ist diese Arbeit gerade, also sie war schon eigentlich immer wichtig, aber sie wird einfach, sie verliert keinerlei an Bedeutung, sie wird eigentlich noch wichtiger.
Zeitschleifen – The Restitution Files ist ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Audioproduktion Mux Audio. Redaktion Carolina Torres und das Team Kommunikation des Münchner Stadtmuseums. Autorin dieser Folge bin ich, Anna Scholz.